Dafür haben sie noch mehr Strophen gesungen. Lass uns Platz nehmen.
Vielen Dank. Kann Gott sich selbst übertreffen, sich überholen? Meine Kinder haben einmal gefragt, mich irgendwo unterwegs, wo wir waren. Wir haben auch so Andacht gehabt am Campingplatz. Und dann haben meine Kinder gefragt, Papa, kann Gott irgendetwas schaffen, was unmöglich ist? Kann er sich einen Stein machen, dass er selber nicht heben kann? Eine Frage. Gibt es Dinge, die Gott nicht kann? Ich weiß, Gott kann einige Dinge nicht. Und dir werde ich heute als Beweis andrehen, was er nicht kann. Er kann nicht lügen. Er kann nicht an unsere Sünden, wenn er dir mal vergeben hat, kann er sich nicht mehr erinnern. Selbst wenn er wollte. Er sagt, ich werfe eure Sünden hinter mir, weit hinter mir. Und Gott will unsere Sünden vergeben und vergessen. Also Gott kann sich schon, mein Bruder, übertreffen und überholen. Wir müssen nur das mal richtig verstehen und mal richtig einordnen nach unseren Maßstäben. Seine Maßstäbe sind, da ist alles möglich. Bei ihm ist alles möglich, aber nach unseren Vorstellungen und so weiter, da ist Gott noch viel größer. Alle Himmel können dich nicht erforschen. Guck mal, wir haben Mikroskope und Makroskope. Wir können das Universum studieren und bisher haben wir noch nicht mal ein Prozent oder Promille des Universums erforscht. So groß ist Gott. Gott ist doch viel größer. Gott ist flexibel, Gott ist kreativ, jeden Tag macht er was Neues und jeden Tag geschieht was Neues. Guck mal, jedes Blatt ist sogar anders. Ein Schwabe hat mal festgestellt, sogar jeder Apfel ist anders. Also in seiner Zusammensetzung und seiner Struktur. Gott kann das Unmögliche und das Mögliche. Also beides kann Gott, das ist mal klar. Da wollen wir das feststellen, für Gott gibt es keine Grenzen. Und Gott kann sich überholen, sogar für uns, wenn wir ihn beobachten. Also das hätte ich nicht gedacht. Also da staunten die Leute, wer ist das, dem Wind und Wetter gehorcht. Also Leute staunten über Gott und wir staunen auch, so wie wir gesungen haben. Wenn ich die Welt betrachte, wenn ich das Universum betrachte, wenn ich mich selbst betrachte. Jeder Einzelne, schon deine 5 Finger sind ein Wunder für sich selbst. Gott passt in keine Schablone. Die meisten möchten Gott nur für sich haben, aber Gott ist nicht zu verpachten. Der Amerikaner, der haben schon einen amerikanischen Geschäftsmann oder Milliardär, hat schon die Rechte sich gekauft für den Mond. Also er möchte den Mond mal vermarkten. Also man kann sich alles machen. Also die Menschen können sich unterwerfen, können alles verteilen, in Quadrate einteilen und so weiter. Aber weißt du, die Menschen möchten Gott für sich haben. Die Juden sagen, das ist unser Gott. Jesus sagte, unser Vater. Dein Vater und mein Vater. Die Christen sagen, es ist unser Gott. Die Moslems sagen, Allah ist unser Gott. Jetzt geht's weiter. Die Katholiken sagen, unser Gott. Protestanten behaupten auch, das ist unser Gott. Die Freikirchler behaupten, das ist unser Gott. Es ist anders als ihr Gott. Und so streiten sich Leute über Gott. Gott ist universell. Gott lässt sich nicht vermarkten, lässt sich auch nicht irgendwo in eine Box einsperren. Bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Also Gott kann den schlimmsten Sünder lieben. Gott kann dem schlimmsten Sünder vergeben. Stellt euch mal vor, Adolf Hitler hätte Buße getan oder würde Buße, oder vielleicht hat er getan. Wir wissen ja gar nicht, was er getan hat. Das weiß allein Gott. Gott würde es ihm auch vergeben. So schlimm, wie das für uns Menschen auch sein mag. Also du musst das Extremste, das Schlimmste dir mal ausdenken. Bei Gott ist nichts unmöglich. Nichts unmöglich. Wenn ein Selbstmörder, der gerade vom Fenster runterspringt, von 12., 15., 20. Stockwerk, und bevor er unten aufprallt, in dem Moment, in diesem paar Bruchteilen von Sekunden, wenn er sagt, Gott sei mir Sünder gnädig, da kann er rettet werden, auch wenn er Selbstmörder ist. Klingt für uns komisch, können wir nicht fassen, aber das ist nicht unser Problem, sondern das muss man Gott überlassen, das ist sein Problem, was er macht, denn er ist ein gerechter Richter. Wenn du einmal in der Ewigkeit bist, und wir werden alle mal dort drüben ankommen, plötzlich wachst du auf, wo bin ich denn? Nicht in Deutschland und nicht in Europa, in der Ewigkeit, und da bist du schockiert über Gott. Und da bist du schockiert, wer alles im Himmel ist und wer alles nicht im Himmel ist. Bist verblüfft. Den du erwartest hättest, ja, wo ist der Papst sowieso? Und den findest du nicht. Der ist irgendwo auch bei den anderen, wo die anderen sind. Der ist auch nichts extra, kein König. Bei Gott sind alle Menschen gleich plötzlich. Kein Ansehen der Person. Weißt du, und von dem, den du nicht gedacht hättest, der wird im Himmel sein. Als wir in Indien waren, haben wir einen netten Witz entwickelt. Die Inder fahren wie verrückt. In Indien muss nur die Bremse und die Hupe funktionieren. Und dann ist alles andere egal. Und da hat uns der Der Autofahrer, der uns da chauffiert hat, hat erzählt, weißt du, im Himmel, da stirbt ein Pastor und der Pastor kommt zum Petrus und kriegt eine schöne Wohnung, Apartment, unten Erdgeschoss, wunderbare Wohnung und er ist dankbar und so weiter. Und dann stirbt ein Taxifahrer und der kriegt das Penthouse oben. Und dann sagt der Pfarrer, der Pastor, ja, Petrus, ich habe dem Herrn gedient, ich habe jeden Tag dein Wort, das Wort des Herrn verkündigt, ich habe mein Bestes gegeben und. Und der Taxifahrer, der ist nicht einmal in die Kirche gegangen und kriegt das Penthouse da oben. Dann sagt Petrus, Bruder, jeder bekommt das, was er verdient. Jeder bekommt das, was er verdient. Als du gepredigt hast, die meisten Leute haben geschlafen im Gottesdienst. Als der Taxifahrer gefahren ist, haben alle gebetet. Du siehst, also jeder bekommt das, was er verdient. Nur als Beispiel. Du wirst überrascht sein. Verstehst du, du wirst überrascht sein? Lass uns ganz ehrlich sein. Nicht die Predigten, sondern oft die Nöte haben die Menschen zum Beten bewegt. Vielleicht ist der Mensch, der einen so geärgert hat, so viel Ärger bereitet hat, vielleicht kriegt er bei Gott eine ganz andere Belohnung, weil der die zum Beten gebracht hat. Weil er die zum Beten, zum Gottsuchen gebracht hat. Einer, der vielleicht ein Terrorist der Not, ich denke mal im schlimmsten Fall, ein Terrorist, der so viel Angst und Panik verbreitet und dass die Leute auf die Knie gegangen sind und Gottesdienst bereitet oder Gottesdienst gefeiert haben und oh Gott gerufen haben, dass der vielleicht ganz andere Belohnung bekommt. Aber nicht wegen seiner bösen Tat, sondern weil er die Leute zu Gott gebracht hat. Der Prediger oder der Priester soll die Leute auch zu Gott bringen. Aber was macht er? Da schlafen sie. So, Gott übertrifft sich selbst. Kann er das überhaupt? Hat er das überhaupt nötig? Das ist meine Frage wieder. Ist das nötig, dass er sich selbst übertrifft? Dass er was Besonderes macht? Weißt du, Gott ist über die meisten Frommen traurig. Weil die meisten Leute erkennen nicht, wer er wirklich ist. Dann muss er manchmal extreme Wege gehen und wir sagen ja, das soll das Gott sein? Wie kann ein barmherziger, gnädiger, gütiger Gott so etwas zulassen, dass man krank wird, dass ein Baby stirbt? Weißt du, wir haben die tollsten und die blödesten und die gescheitesten Vorstellungen über Gott. Was ist Gott? Weißt du, der eine betet einen Kalb an, der andere einen Ochse, der andere einen Tisch und der andere einen Kühlschrank. Und wir haben unsere Gottesvorstellung. Wir haben eine Gottesvorstellung. Wenn mein Kühlschrank voll ist, dann ist Gott ein gnädiger Gott. Wenn mein Portemonnaie voll ist, wenn ich gesegnet bin, wenn mein Konto überquillt, wenn ich in schwarze Zahlen bin, dann habe ich einen guten Gott. Aber wenn ich schlechte Zahlen, rote Zahlen habe, dann muss Gott ein schlechter Gott sein. Der segnet mich nicht, der versteht mich nicht und. Wir haben das unsere Gottesvorstellung. Ob Gott vom Materialismus abhängt. Viele Religionen haben sehr wenig von Gott, denn sie haben nur Gott irgendwo im Tabernakel, in irgendeinen Kasten eingesperrt. Aber Gott möchte im Alltag sein. Da, wo ich bin, wo ich lebe, wo ich kämpfe, dass er uns von allen Seiten umgibt. Viele sind nur fromme Theoretiker, fromme Götzendiener. Nur schau doch mal die meisten Gebete an. Oh, lieber Gott, schenk mir einen Parkplatz heute. Ist Parkplatz so wichtig? Parkplätze sind nicht wichtig. Kannst du auf der Straße irgendwo stehen lassen. Aber wir beten um nichtige Dinge. Ja, Gott hat mein Gebet erhört, hat mir meinen Parkplatz mit zur Verfügung gestellt. Weißt du, wenn du gut aufpasst, findest du immer einen Parkplatz. Da brauchst du nicht einmal beten. Aber weißt, geht es Gott nur wegen dem Parkplatz? Oder hat Gott andere Interessen? Also mir nur einen Parkplatz zu schanzen. Gott spricht. Hören wir Gott überhaupt? Weißt du, wir sind manchmal nicht besser als die Primitiven irgendwo im Busch. Als die Religiösen. Gott, ich danke dir. Aber weh, wenn mal was schief läuft. Wenn es mal anders kommt, als du gedacht hast. Dann ist aus mit der Gottseligkeit. Viele fragen dann ständig, was ist der Wille Gottes? Rätseln und raten und versuchen herauszufinden, versuchen irgendwie nur auf ihre Art dann mit Gott Religion zu lösen, Gott als Ersatzrat, als Nothelfer. Ich frage mich immer wieder, was ist Gott für uns? Was ist Gott für mich persönlich? Was ist für dich? Die Wahrheit ist, dass Gott anders ist, total anders, als ich gedacht habe. Total anders, als ich geträumt habe. Gott ist total anders, als die Religion mir gepredigt hat. Als ich Christ wurde, ich bin belogen worden nach Strich und Faden von den Christen, in aller Liebe. Weißt du, die haben mir gesagt, Bruder Matthäus, wenn du an Jesus glaubst, hast du keine Probleme. Und ich habe wirklich geglaubt. Ich war so dumm, dass ich geglaubt habe, ich habe keine Probleme. Aber nach ein paar Wochen habe ich gemerkt, Mensch, ich habe Haufen Probleme. Und wie werde ich mit diesen Problemen jetzt los? Und dann habe ich gedacht, also bei mir stimmt was nicht. Bei mir ist was nicht in Ordnung, weil ich Probleme habe. Aber ich habe nicht gemerkt, dass Gott gerade durch die Probleme an mir arbeitete. Dass Gott mir gerade durch die Probleme gezeigt hat, wo bei mir was faul ist, wo bei mir was nicht stimmt. Und wo ich Gott reinlassen muss in meine Situation hinein, wo ich Gott um Hilfe bitten muss. Viele Religiösen sind gar nicht ehrlich zu sich selbst. Glaube an Gott und du hast keine Schwierigkeiten. Darf ich mal fragen, gibt es irgendjemand unter uns, der keine Schwierigkeiten hat? Denn der muss dann richtig in Gott sein. Aber selbst die Heiligsten haben Anfechtung. Sogar Jesus wurde von Satan dreimal versucht. Sogar er hatte Probleme. Die Tatsache ist, Gott ist im Fleisch gekommen, ist Mensch geworden. Er wurde einer von uns, dieser Herr Jesus Christus. Er hat Gott uns nahegebracht. Deshalb hat jemand hier gesagt, also mit Gott konnte ich nicht viel anfangen, aber mit Jesus. Andere können wieder mit Gott was anfangen und nichts mit Jesus. Also es ist immer paradox, wo man herkommt, wie man sich entwickelt hat. Gott ist Fleisch und Blut geworden, hat sich uns offenbart in Jesus Christus, in der Person Jesus. Und deshalb heißt es, also nur der ist ein wahrer Christ, der Jesus akzeptiert, dass er im Fleisch gekommen ist, dass er Mensch geworden ist, dass er, du erlebst Gott nur im Menschsein. Also jetzt nicht Jesus, sondern in deinem Menschsein, in deinem Leben. Wenn Gott dir begegnet und dir menschlich wird und du es verstehst, ja, das ist typisch, das ist okay, das hatte Jesus gehabt, das haben alle gehabt, das haben alle Christen so. Die sind nicht mehr auf der Halleluja-Höhe, auf der Wolke Nummer 7, die sind auch unten auf der Erde, die leben hier ihr Leben. Wir können anders Gott nicht erklären und erfassen als nur durch Jesus, wie er gelebt hat. Er wurde gekreuzigt und dann heißt es, ja, wenn du Sohn Gottes bist, wenn du der Allmächtige bist, bitte steig vom Kreuz runter. Und ist Jesus runtergestiegen? Nee, er ist hängen geblieben. Und er musste von Josef von Arimathäa und vom Nikodemus herabgenommen werden. Und auch du bleibst in deinen Problemen hängen. Ja, und du musst auch deinen Weg des Todes gehen, so wie der Herr Jesus auch. Der Schöpfer übertrifft das Geschöpf. Er hängt am Kreuz und er macht nichts, er lässt alles mit sich gefallen. Paulus schreibt in 1. Korinther 3, Vers 11, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welches Jesus Christus. Er ist das Fundament. Wenn du Gott kennenlernen möchtest, solltest du Jesus anschauen. Und Jesus ist nicht gekommen, unsere Wünsche zu erfüllen, unsere frommen Wünsche. Er ist schon da, unser Herzenswunsch zu erfüllen, nach Liebe, nach Geborgenheit, nach Frieden, nach Harmonie. Das hat er getan und das bringt er. Aber er ist nicht gekommen, um unsere Wünsche, befrei uns von den Römern. Oder befreie uns von dem und dem und dem. Das hat er nicht gemacht. Das macht er bis heute nicht. Herr, befreie mich, dass ich nicht mehr im Körper bin, sondern dass ich schwebe. Wäre doch fantastisch. Bräuchte ich kein Fahrgeld mehr. Könnte meine Benzinkosten sparen. Aber das hat er nicht befreit. Ich muss immer noch gucken, wie ich das bezahle und wie ich zurechtkomme und wo ich Abstriche mache. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, Jesus Christus. Also wenn wir Gott erfahren möchten, müssen wir zurück zu Jesus, zurück zu seinem Leben, seinem irdischen Leben. Gott übertrifft alle menschlichen Konzepte, menschlichen Vorstellungen, menschliche Träumereien. Wir dachten, er würde Israel erlösen. Das waren fromme, gute Gedanken. Und was denkst du manchmal so, wenn du Gott hörst? Jetzt könnte ich jetzt die nächste Interviewfrage stellen. Was denkst du, was soll er mir machen? Er soll mich heilen? Aber was ist, wenn er dich nicht heilt? Und nach diesen Heilungsgottesdiensten, ich kriege immer wieder Anrufe von Leuten und die sagen mir, ja, aber die Heilung hat drei Tage angehalten. Die haben und er ist wieder zurückgekommen, was ist? Und ich habe gesagt, hör mal, es ist nicht so wichtig, dass dein Körper geheilt wird. Viel wichtiger ist, dass deine Seele geheilt wird. Es geht vielmehr um die Seele. Und es gibt so viele Leute, die wollen nur Heilung. Aber dass wir die Dinge dann besser hinnehmen, besser verkraften, besser verarbeiten. Irgendjemand rief mir diese Woche, heute rief mich jemand an und sagte, weißt du, ich habe jetzt einen Schlüssel entdeckt. Und etwas Wunderbares, die Person hat versucht, mit eigener Kraft, mit Verkrampfung gesund zu werden und sich anstrengen. Ich habe die ganze Zeit proklamiert, die CD gehört und so weiter, bis mir das aus den Ohren hing, kann ich bald nicht mehr hören. Und jetzt weiß ich plötzlich, ich muss mich nicht anstrengen. Ich habe eines gelernt, Gott hat zu mir gesagt, lass dich in meine Hände fallen. Lass dich in meine Hände. Und ich habe einfach mich in Gottes Hände fallen lassen. Nicht, ich muss was glauben. Und ich muss dir eine Wahrheit heute sagen. Wir glauben nicht an Glaubensheilung, sondern an göttliche Heilung. Und das ist ein ganz großer Unterschied. Das sind zwei verschiedene Pferde oder Stiefeln. Göttliche Heilung und Glaubensheilung. Weißt du, bei der Glaubensheilung, ich muss mich anstrengen. Ich bin gesund. Ich bin gesund. In Jesu Namen, ich bin gesund. Halleluja. Ich bin gesund. Ich bin gesund. Am Schluss vergaßt du dich. Und suggerierst dich was ein. Aber wenn du sagst, Herr, du bist mein Arzt, du hast mich geheilt, du hast mich gesund gemacht und ich lasse mich in deine Hände fallen. Ich bin in deine Wunden geheilt. Du bist und du musst nicht krampfhaft dich anstrengen. Ich bin gesund, ich bin gesund, ich bin gesund. Weißt du, da suggerierst du dich ein. Und wir müssen uns nicht etwas einreden. Es muss uns etwas eingegeben werden. Weißt du, du gehst zum Arzt, du kriegst eine Tablette und die musst schlucken. Oder eine Spritze. Die wird eingespritzt in deinem Körper. Und dann bist du von der Medizin berührt. Und so ist auch mit Gott. Du musst nicht selber etwas von dir, deine Hormone freisetzen. Du musst von außen her, wir werden von außen her beeinflusst. Weißt du, das Wort Gottes kam. Der Herr sandte sein Wort und er machte sie gesund. Plötzlich kriegst du ein Wort, so wie diese Person hier. Ja, plötzlich, ja, ich muss mich nur in Gott fallen lassen, in Gott aufgehen. So wie die Pflanzen plötzlich mich der Sonne ausstrecken, es wird warm und das Wasser kommt nach oben, die Feuchtigkeit kommt nach oben, da fängt an alles zu pulsieren, zu fließen und es geht von der ganzen Natur, die ganze Natur beginnt aufzuwachen, es wird überall Frühling. Und da musst du nicht, jetzt wird Frühling, jetzt wird Frühling, jetzt wird Frühling, so langsam wird es Frühling, jetzt wird es Frühling, ganz bestimmt. Und dann gibt es jetzt tatsächlich wird es Frost geben wieder. Und was dann? Aber es wird trotzdem Frühling, weil es Zeit ist, Frühling zu werden. Wir müssen aufhören, fromme Klimmzüge. Und das Problem war bei dieser Schwester dann Verkrampfung. Da war alles verkrampft. Warum? Wenn wir Heilung suchen, und da verkrampfen wir uns, wenn wir ständig, ich muss mich festhalten, ich muss die CD jeden Tag hören. Weißt du, das geht mir schon auf die Nerven. Ich bin ehrlich. Und ich bin ehrlich, was die Leute mir sagen. Ich akzeptiere das. Ich will nicht selber etwas machen. Ich möchte, dass was getan wird von Gott aus. Er ist der Heiler. Er ist der Urheber des Heils. Weißt du, und dann ist Esoterik, Spiritismus und Okkultismus, das ist alles so nah vermischt, dann weißt du gar nicht, dort wird auch was gemacht. Nein, aber der Herr macht es. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen. Und dann sagt sie mir plötzlich, als wir nach dem Gespräch fertig waren, das ist, als wenn ein Hebel umgelegt worden ist. Nicht ich, sondern er. Er ist Herr. Er ist der, das Wollen und das Vollbringen schenkt. Nur nebenbei, Gott überholt sich selbst. Das heißt, er überholt dich. Er überholt dich. Ich will noch was anderes erzählen. Ich habe lange Zeit fromme Sprüche am Auto hinten gehabt, an der Windschutzscheibe. Da habe ich, gerade du brauchst Jesus. Und ich habe gedacht, ich bin ein guter Missionar. Ich verkündige Jesus, sogar wenn ich als Autofahrer unterwegs bin. Gerade du brauchst Jesus. Und dann habe ich einen Fehler gemacht. Irgendwo auf der Autobahn, dann kommt so ein Porsche-Fahrer und der gibt Gas, überholt mich und dann dreht er die Scheibe runter und sagt, gerade du brauchst Jesus. Weißt du, wir sind immer so Helden. Solange es gut geht, sind wir fromm. Gerade du brauchst Jesus. Aber dann überholt dich einer, der noch schneller ist als du. Was sagst du dann dazu? Gott überholt dich und sagt, wie ist es bei dir? Gott übertrifft sich selbst. Ich bin Pastor gewesen, bin ich immer noch Pastor und bleibe auch noch für den Rest meines Lebens Pastor. So Gott Gnade schenkt und ich lebe. Und irgendwo verteile ich Traktate, genau in diesem Grün waren die Zettel, wie dieser Zettel. Verteile ich so, kennst du Jesus? Und dann gebe ich so in einem Herrn so einen Zettel, der nimmt es, liest es, geht auf die Ecke. Und dann kommt er zurück, eine Hornbrille hat er gehabt, das sehe ich noch wie heute. Braune, dicke Hornbrille, muss ein Studierter gewesen sein. Und dann gibt mir zurück, mein Herr, hier haben Sie den Zettel wieder, können Sie jemand anders geben? Ich möchte nur Sie fragen, kennst du Jesus? Also ich. Er sagt, ja, ich bin Pastor. Bin erfüllt mit dem Heiligen Geist, habe Theologie studiert und. Dann, er fragt nur, kennst du Jesus? Und er ist wieder weitergegangen. Aber gerade durch solch eine Situation hat Gott mich überholt. Ich habe gedacht, ich kann anderen was predigen, was anderen erzählen, aber wie sieht's bei dir aus? Kennst du Jesus? Bist du schon so weit, was du den anderen erzählst? Gott heilt, aber wie ist es mit dir, wenn da Schwierigkeiten kommen? Wie ist es bei dir, wenn du dann nicht mehr weiter weißt? Wie ist es dann bei dir, wenn du anfängst zu zweifeln oder gerätst in Schleudern oder bekommst Schmerzen oder was auch immer ist? Wie ist es bei dir? Kennst du Jesus? Weißt du, was bei mir passiert ist? Ich fing an zu beten und zu fasten. Ich habe eines gemerkt, ich kenne Jesus. Obwohl ich alles weiß, kenne ihn doch zu wenig. Und erst dann, nachdem ich gebetet und gefastet habe, und zuerst habe ich gedacht, ich mache ein paar Tage Fasten. Aus den paar Tagen sind es dann 8 Tage geworden. Aus den 8 Tagen sind nachher 40 Tage geworden. Dass ich gesagt habe, Herr, ich möchte dich wirklich, ich möchte nicht anderen Leuten was verzapfen. Kennst du Jesus, sondern ich will selbst Jesus kennenlernen. Gott selber in mir entdecken. Und deshalb, Gott überholt sich selbst oder Gott verwirklicht sich selbst und so weiter. Erst in mir selber, bevor er sich in andere verwirklicht oder offenbart. Zuerst lerne ich ihn kennen. Weißt du, anderen erzählen, das ist Gott. Zuerst muss ich in die Gegenwart Gottes kommen. Und erst in den letzten Tagen der Fastenzeit fing Gott zu mir so persönlich zu reden wie nie zuvor. Ich habe keine Ahnung gehabt, dass das wirklich Gott sein kann. Und dann hat er gesagt, nimm dein Blatt Papier und habe ein Blatt Papier genommen. Schreib auf, was ich dir sage. Und dann fing er an aufzuschreiben, was er mir sagte. Und aus diesem Schreib auf, was ich dir sage, sind einige Aktenordner geworden inzwischen. Ich konnte nichts mehr anders tun und ich war so dankbar, dass mein Magen leer war, dass ich nicht ans Essen denken musste, sondern ich durfte das alles aufschreiben, was der Herr mir sagt. Und da ist auf jeden Fall diese Proklamation auf einmal entstanden, was ich sagen sollte, was ich in Christus alles bin. Was ich alles haben darf. Ich bin. Jesus Christus wohnt in mir. Sein Geist wohnt in mir. Und das ist nur ein Produkt von dem Ergebnissen des Fastens. Kennst du Jesus? Ich war so ergriffen, dass ich Jesus kennenlernen kann. Wenn du ihn bittest, wird er sich dir offenbaren. Aber wenn du denkst, ich bin gar satt und brauche nichts und so weiter, wird nichts kommen. Wird nichts kommen. Gott ist ein großes Geheimnis für alle Menschen, für alle Sterblichen, unfassbar. Man kommt nicht zu Gott, solange man an die materielle Welt hängt, nur mal das Irdische sieht und fragt, ja, ich möchte geheilt werden. Aber zuerst soll deine Seele geheilt werden, dann dein Geist geheilt werden. Und dann, wenn deine Seele und dein Geist geheilt sind, dann, wie sieht es mit dem Körper aus? Gott übertrifft alle materiellen Welten, den Weltall insgesamt, der ist unendlich. Gott übertrifft alle göttlichen Ureigenschaften. Ich dachte, das wäre der Herr. Und der Herr ist doch anders. Weißt du, wir haben einen Propheten in der Bibel. Und sogar Propheten haben Schwierigkeiten, Gott zu erkennen. Da kommt ein Erdbeben. Und in der Bibel heißt es, und Gott war nicht im Erdbeben. Da kommt ein großer Sturm. Gott war nicht im Sturm. Da kommt ein Feuer. Und Gott ist nicht im Feuer. Ja, wo ist Gott? Er hat sich in all diesen Dingen offenbart in der Geschichte. Aber wo ist jetzt Gott? Und dann kam ein leises Häuschen. Und da fing an, Gott zu sprechen. Du denkst, Gott offenbart sich in großen, mächtigen Dingen, in Erdbeben, Kriegen, Katastrophen, Hungersnöten oder Krisen. Nein, Gott offenbart sich auch im stillen Säuseln. Und plötzlich spricht der Heilige Geist. Gott übertrifft alles. Gott übertrifft alle seine göttlichen Ureigenschaften. Gott ist Liebe. Guck mal, er gibt seinen Sohn, und da zeigt er, das bin ich. Und hier hat sich Gott wirklich übertroffen. Da kann kein Gott mithalten, kein Götze mithalten. Ob jetzt Jupiter, Zeus oder was weiß ich, wer das auch sein mag. Die können nur sich streiten, die haben Krach, Sexualität ist ihr Element. Aber Gott hat seinen Sohn gegeben, Jesus Christus. Gottes Weisheit. Und da übertrifft er auch, wenn du dann so kleine Ameise anschaust und da überlegst einmal, wie funktioniert so eine kleine Ameise? Ich habe diese Tage jemand hat angerufen, wie soll es mit mir weitergehen? Und so, ich weiß nicht, wie ich essen und so weiter, was ich tun soll. Dann hat Gott mir ein Wort gegeben und er sagt, ja, aber du bist hart zu mir. Da sagt ich, du Fauler, geh zur Ameise. Du Fauler. Wie geht's mit mir weiter? Aber Gott gab mir das Wort zu Ameise, steht sogar in der Bibel. Geh zur Ameise und lerne. Und die Ameise, so klein und so gewaltig. So klein und so gewaltig. Also ich habe mit meinen Enkeln mal gespielt auf dem Balkon und da war so eine Ameisenstraße und wir wollten der Ameisenstraße umleiten und dass es in den Abgrund geht, aber die gingen, ein oder zwei Ameisen gingen den Weg und plötzlich sind andere ganz anderen Weg marschiert. Sie sind nicht den Weg, wo es in den Abgrund stürzt, marschiert, sondern sie haben einander gewarnt, wie auch immer. Die kommunizieren und die haben kein Handy und kein Facebook, aber die können kommunizieren. Und da ging keine Ameise, wir konnten machen, was wir wollten. Die sind nicht mehr gegangen, diesen Weg. Du, geh zur Ameise. Dann, die Bibel zeigt uns eine Pflanze. Guck mal, wie weise das alles ist, wie alles so nach Termin passiert. Da kannst du fast einen Wecker stellen. Da brauchst du keine Zeitumstellung, Sommerzeit, Winterzeit. Das kommt, der Frühling kommt und dann kommt er, wenn er kommen will. Der Mensch kann nichts dagegen tun. Das ist Gott. Er übertrifft alles Sichtbare, alles Fassbare und Unfassbare. Alle Himmel können dich nicht fassen. Gott ist ein großes Geheimnis. Und wenn du das Geheimnis Gottes entdeckst für dich persönlich, wer bist du, Gott? Wer bist du? Moses hat Gott entdeckt, dort nach 40 Jahren. 40 Jahre muss der studierte Doktor Moses, Scheich von Ägypten oder Pharao von Ägypten, der muss 40 Jahre in der Wüste Schafe hüten, bis er endlich mal kapiert, wer Gott ist. Wer bist du? Und weiß immer noch nicht. Die Israeliten sind schon 400 Jahre als Volk und wissen immer noch nicht, wer Gott ist. Und er ist auch einer, ein Levit aus der Priesterkaste und weiß immer noch nicht, wer Gott ist. Kennt alle Religionen und weiß nicht, wer Gott ist. Wer bist du? Zieh deine Schuhe aus. Und dann begegnet Gott, nicht du, hier. Jemand wollte schon die Schuhe ausziehen. Nein, wenn du Gott begegnen willst, musst du deine Schuhe ausziehen, deine Latschen. Du kannst Gott nicht in diesen Schuhen begegnen, diesen ausgetretenen Schuhen. Die musst du zurücklassen, deine Gewohnheit musst du zurücklassen. Du musst bereit sein, was Neues zu erleben, was Neues zu empfangen. Bereit sein, Gott zu begegnen. Gott lässt seine Wege wissen, Psalm 25, Vers 4 und 14. Er lässt seine Wege wissen, er führt dich und leitet dich auf rechter Straße. Und jedes Mal ist der Weg anders. Den hat er so geführt, den so. Wie viele Karten, Stadtpläne muss Gott haben? Überleg einmal, jeden führt er individuell. Und das übertrifft sich. Den hat er so geführt, das war wunderbar. Aber den anderen führt er ganz anders. Und das ist auch wunderbar. Gott übertrifft sich. Ich möchte jetzt nur mal für unsere menschliche Situation das etwas runterholen. Trotzdem, obwohl wir versagt haben, Fehler gemacht haben und so weiter, bekennt er sich zu uns. Du würdest für den nicht einmal einen Cent geben, aber der gibt eine ganze Million. Trotzdem segnet er und trotzdem gibt er den Heiligen Geist. Also ich habe schon Leute erlebt, die haben den Heiligen Geist bekommen. Ich habe gedacht, also ich, wenn ich Jesus wäre und der Vater im Himmel wäre, ich würde dem nicht den Heiligen Geist geben. Aber der Herr, verstehst du, ja, ich bin mal eingeladen im katholischen Kloster bei Donauwörth zu predigen, bin ich hingegangen, habe ich gedacht, gut, da kann ich nichts falsch machen, das sind nur Nonnen, und da habe ich den Nonnen das Evangelium gepredigt, und dann steckt sie eine Schwester, Pastor, könntest oder würdest du für uns beten, wir möchten den Heiligen Geist empfangen. Und ich habe gesagt, beten kann ich. Und dann habe ich gebetet und da stand so eine Reihe, so wie wir als hier Altarruf machen, da stehen so ein paar Nonnen in ihrer Tracht und da stehen sie und der Ersten lege ich die Hand auf, fängt an in Zungen zu reden. Denke, nee, das kann nicht wahr, Katholiken bekommen nicht den Heiligen Geist. Das war meine Einstellung, das war mein Denken. Also nee, also die müssen zuerst mal von dem ganzen Katholizismus weg. Die müssen von alles, weil das war das erste Mal, wo ich in einem so Rahmen war als Protestant, im Kloster noch dazu. Dann bete ich durch und die alle beten in Sprachen, hören nicht mehr auf. Dann gehe ich zu der ersten Schwester, die da den Heiligen Geist bekommen hat. Und Schwester, und wie ist jetzt mit Maria? Das wollte ich wissen. Was machst du jetzt mit Maria? Dann sagte ich, jetzt habe ich den direkten Draht zu Jesus. Und schon geht's los. Was? Jetzt habe ich den direkten Draht zu Jesus, jetzt brauche ich keine Maria mehr. Weißt du, wenn die Leute was Besseres erleben, wollen sie das alte Zeug nicht mehr. Wollten keine Maria und kein Josef und kein Matthäus und kein Billy. Brauchen Sie all das nicht. Sie haben Jesus und den Heiligen Geist. Und das war für mich ganz klar. Gott hat mir die Augen geöffnet wie einst dem Petrus, als er da im Haus des Cornelius ging. Und da konnten die frommen Juden nicht fassen, dass auch die Heiden, die Römer, den Heiligen Geist bekommen. Und als Petrus anfing zu predigen, fiel der Heilige Geist und sie wurden alle erfüllt und die waren nicht einmal getauft. Die Leute im Haus des Cornelius waren noch nicht getauft und haben den Heiligen Geist bekommen. Weißt du, wir denken immer, zuerst getauft und dann kommt der Heilige Geist. So schön biblische Reihenfolge. Gott ist ein Gott der Ordnung von wegen. Gott wirft alles über Haufen und er gibt den Heiligen Geist. Und dann heißt es, und lasst euch auch taufen, liebe Brüder. Und dann bringt die Sache in Ordnung. Weißt du, Gott geht manchmal ganz anders. Gott übertrifft sogar unsere religiösen Vorstellungen. Ich will euch nur helfen, Gott zu verstehen. Er übertrifft unsere Erwartungen. Er ist gnädig und barmherzig und er sieht das Herz. Und das eine, was mir bei diesen Nonnen aufgefallen ist, die haben 10 Tage gefastet. Die wussten, da kommt jemand und predigt über den Heiligen Geist und die haben gefastet und gebetet. Gott sieht das Herz an. Gott sieht die Menschen, die fasten und beten und Gott suchen und von Gott was erwarten. Und dann ist es egal, wer da predigt. Wenn ein Esel gepredigt hätte, der hätte auch bei einem Esel den Heiligen Geist bekommen. Ja, Gott kann sogar Menschen und Tiere benutzen, dass sie eine Predigt hören. Ich denke nur an Bileam. Bileam ist ein Prophet, hat einen Geist Gottes angeblich, kann Weissagen prophezeien, aber der versteht Gott nicht. Und Gott übertrifft sich und Gott lässt den Esel sprechen. Warum schlägst du mich? Warum schlägst du mich? Ich kann nicht, dein Engel steht dazwischen. Du siehst also, ein Esel kann sogar predigen. Ein Esel kann sogar predigen. Überleg einmal, dein Hund, deine Katze, dein Kanarienvogel. Nicht der Papagei. Nein, was du überhaupt nicht erwartest. Oder, weißt du, Gott übertrifft sich selbst und Gott verschaffte einen Fisch, das Jona verschlang. Hast du sowas noch nie gemacht? Oder Gott verschaffte einen Rizinus, das plötzlich über Nacht der Baum da aufging, wunderbar Schatten, und am nächsten Tag kommt ein Wurm und macht wieder alles kaputt. Das macht Gott. Das ist nicht normal. Gott übertrifft sich selbst, sogar wenn Jesus etwas in die Hände nimmt, aus Wasser macht er Wein. Normalerweise dauert es 2 Jahre, bis das sauberer Wein wird. Ein guter, genießbarer Wein. Aber Gott kann zack, in Bruchteilen von Sekunden machen. Er ist Gott, er ist Herr der Naturgesetze, er kann alles. Er ist ein Gott, der einfach, wenn er es gut findet, macht. Er lässt einen Sturm kommen, er lässt auch den Sturm wieder vergehen. Wenn die Leute dann so weit sind, wenn die die Lektion gelernt haben, wenn die verstanden haben, um was es ging. Das hat der Herr immer gemacht. Gott übertrifft alle Wahrheiten und Weisheiten dieser Welt, alle Wissenschaften, alle Naturgesetze. Jesus geht auf dem Wasser. Ist das nicht eine Sensation? Schon jemand gesehen, der auf dem Wasser geht? Er tut es. Er tut es. Weißt du, Gott geht nicht menschliche Wege. Für mich, seitdem ich Christ bin und mit dem Herrn Jesus ernst mache und ernst gehe und Jesus kennengelernt habe und immer noch kennenlerne, jemand hat hier gesagt, also ich bin dabei, Gott zu entdecken. Und wir sind immer noch dabei, Gott zu entdecken. Wir denken, wir wissen schon alles von Gott. Nein, wir wissen noch nicht viel. Gott ist ein Quereinsteiger. Der kommt nicht durch die Haupttüre, der kommt durch Nebeneingang. Gott ist ein Quereinsteiger. Er benutzt Wege, die sonst kein Mensch geht. Und macht Weg, wo kein Weg ist. Gott fängt meistens von hinten an, nicht von vorne. Schon gemerkt? Wenn jemand die Bibel wirklich liest und studiert und so weiter, wird ihm ganz klar sein, dass Gott ganz merkwürdige Wege geht. Da sagt er, du bist ein Prophet, ich habe dich erwählt, geh zu einem Ahab und sag dem, wer der wahre Gott ist. Und dann sagt er, ja, ich werde es machen. Und dann sagt er im nächsten Atemzug, geh und versteck dich am Bach. Und dann geht dieser Prophet und versteckt sich am Bach und wird von Raben versorgt. Wäre toll, wenn zu dir abends oder morgens die Raben kommen und dir so ein Schnitzel bringen. Aber der gehorchte, und da selbst habe ich den Raben geboten, dich zu versorgen. Wäre das nicht schön? Sitzt da in deinem Garten und dann legst eine Platte hin und dann kommt schon frisches Fleisch von irgendwo her. Und dann noch von den Raben. Weißt du, wenn eine Taube das bringen würde, so weiße Taube, aber da gerade so ein schwarzer Rabe. Aber bist du bereit, dich von Gott leiten zu lassen? Ungewöhnliche Wege. Gott führt uns merkwürdige Wege. Er führt uns auf rechter Straße, steht es einmal. Aber was ist die rechte Straße? Querfeldein. Durch die Wüste. Gott sagt, ich will euch ins gelobte Land führen, wo Milch und Honig fließt. Aber weißt du, wo dieser Weg hingegangen ist? In die Wüste. Und statt nach oben, geht's nach unten. Auf der Sinai-Halbinsel. So, das ist Gott. Gott ist ganz anders, als du dir vorgestellt hast. Und als die meisten Leute sich vorstellen, ich dachte. Vergiss zu denken bei Gott. Überlass ihm das Denken. Er versteht besser. Hat besseren Überblick. Verlass dich auf Gott und sag, Herr, ich bete lieber in Sprachen und überlass dir das Denken. Du machst recht. Du machst es wohl. Gott übertrifft alle Weisheit dieser Welt. Gott ist mehr. Gott ist mehr. Er ist der Beherrscher der Natur, der Versorger. Er ist der Befreier, der Erlöser, dein Erlöser. Nimm das mal so persönlich. Gott ist nicht im Kult, in der Religion oder irgendwo, auch in der Gemeinde nicht. Weißt du, Gott will in dir wohnen. Kannst du das vorstellen? In dir, in mir. Jeder Einzelne von uns muss ein Tempel, darf ein Tempel des lebendigen Gottes sein. Aber die meisten Leute haben eine falsche Vorstellung von Gott. Pass auf, was ich dir sage, wenn du nicht tust, dann passiert das. Die meisten Leute sehen Gott als Polizisten, der mit dem Zettel rumläuft und einen aufschreibt. Gott ist kein Polizist. Und Gott ist kein Pharisäer. Und kein Heiliger, der dir immer ständig die Leviten vorliest. Weißt du, wir sind gewöhnt, dass immer die Leviten vorgelesen werden. Leviten, das ist vierte Buch Mose. Alles, was du darfst und nicht darfst, das haben katholische Priester eingeführt, in Frankreich vor allem. Da hattest man den Leuten die Leviten. Wer das macht, passiert das. Du darfst das nicht und du darfst das nicht und du darfst das nicht und du darfst das nicht. Das sind Leviten. Das kommt aus dem Levitikus. Leviten. Und man hat regelrecht statt Bibelstunde gemacht, den Leuten die Leviten vorgelesen. Das ist Gottes Wort. Es steht geschrieben. Aber dass das nur für die Priester galt und nicht für das gemeine Volk unter Umständen. Weißt du, man hat alles durcheinander gebracht. Und dass das Alte Testament war. Wir bringen alles durcheinander. Neues Testament und Altes Testament. Ich hatte die Tage auch eine Diskussion. Jemand sagte, und du, ja, meine Mutter, ist eine Hexe und was weiß ich. Also meine Mutter, das ist nicht meine Mutter, die hat mich geschlagen. Vielleicht nur ein einziges Mal bin ich von meiner Mutter geliebt worden. Wer kennt nicht solche Fälle? Und wer hat nicht solche Geschichten in seinem Leben gehabt? Und dann, weißt du, und ich kann nicht, weißt du, und ich werde mit dem Gebot nicht fertig, du sollst Vater und Mutter ehren. Und ich muss Vater und Mutter ehren. Habe ich gesagt, weißt du, wie alt bist du jetzt? Dann sagt sie so und so, sagt, und er hat noch Tochter und ist schon Enkelkinder. Habe ich gesagt, du bist ja schon Großmutter. Du bist ja schon Großmutter. Du bist eigentlich schon fertig. In dem Moment, wo du Mutter bist, bist du nicht mehr verpflichtet, Vater und Mutter so zu ehren. Du bist von denen nicht abhängig. Das gilt für kleine Kinder. Das gilt für Jugendliche. Vater und Mutter ehren, dass du auf die hörst, bis du auf eigene Füße stehst. Ja, aber ich bin so gelehrt worden, Vater, und ich komme nicht mehr los und ich hasse meine Mutter. Und dann habe ich gesagt, guck mal, was hat Jesus gesagt? Wer ist meine Mutter? Wer ist mein Vater? Den Willen Gottes tun. Und was hat Jesus mit 12 Jahren gemacht im Tempel? Und so weiter. Und dann, wer ist meine Mutter? Der hat sogar seine Mutter abgegeben, als er am Kreuz starb. Das ist deine Mutter jetzt, Johannes. Ja, und weißt du, viele Leute, die kennen die Gebote Gottes nicht richtig, gebrauchen oder umgehen. Und dann falsch verstandene Bibelstellen bringen uns in die Hölle. Falsch verstandene Bibelstellen bringen uns in die Hölle. Wer ist mein Vater? Wer ist meine Mutter? Du sollst ihn ehren, deinen Vater und deine Mutter behalten. Du sollst nichts Negatives über sie sagen, was sie jetzt gesagt hat, die Frau. Du sollst deine Mutter stehen lassen, ruhen lassen. Die ist schon auch tot inzwischen. Oder was sie gesagt hat. Ja, lass sie tot in ruhen von ihren Werken. Und du musst nicht jetzt über deine Mutter schimpfen. Nabel dich von deiner Mutter ab. Und ich denke, es ist so ganz arg wichtig, dass wir lernen, uns von unseren alten Geschichten, Gewohnheiten abgewöhnen. Dann ist jemand in Christo, er ist eine neue Schöpfung. Da zählt nicht mehr Jude und Grieche, Vater, Mutter und. Und jetzt, er sagt, Mutter, jetzt ist noch ein Problem. Du sollst deine Kinder auch loslassen. Deine Enkeltochter, Tochter, Enkeltochter. Ja, die macht das und die macht das und die macht das. Lass die machen. Du bist nicht mehr für die verantwortlich. Du kannst beten, es ist ein Stück von dir, aber das ist schon drüber hinweg. Wir wachsen, wir werden erwachsen irgendwann. Wir werden mündig und wir müssen lernen, uns selbst zu überholen. Und jetzt komme ich zu einem Punkt. Gott übertrifft sich selbst. Gott in dir. Wenn du Gott richtig verstanden hast, wenn du Gott richtig eingeordnet hast in deinem Leben, dann kannst du mit den Dingen rabbinisch umgehen, biblisch umgehen. Und dann hältst du dich nicht da an den Levitikus. Lies mal. Also da, eigentlich dürfte keiner von uns hier vorne stehen und predigen, wenn er nach dem Levitikus gehen würde. Nach dem vierten Buch Mose. Das darfst du nicht und das darfst du nicht. Und da, schon allein, wenn du eine Glatze hast, darfst du nicht vorne stehen. Wenn du eine krumme Nase hast, abstehende Ohren hast, wenn du irgendwo ein Muttermal hast. Du musst perfekt sein. Aber wir sind in Christus, liebe Leute. In Jesus Christus sind wir perfekt. Halleluja. Wir sind im Neuen Testament und wir sind nicht mehr im Alten Testament. Gott überholt sich. Wir sind inzwischen im Neuen Testament angekommen. Und da ist was ganz was anderes. Und da heißt es, aber lieber Vater. Durch den Heiligen Geist. Im Alten Testament konntest du nicht zum lieben Gott, da sagtest du Herrgott oder Herr. Aber du konntest nie Gott sagen. Aber hier hat sich Gott übertroffen und Gott sagt, jetzt darfst du mich Vater nennen. Unser Vater. Das hat sogar Jesus gelehrt, so zu beten. Unser Vater. Nicht allmächtiger oder großer Gott. Oder wie wir auch umschreiben ihn. Wir sind im neuen Bund, wir können unser Vater. Und deshalb, du kannst nicht zwei Väter haben. In der Bibel, jetzt komme ich noch zu diesem Punkt, was ich dieser Person gesagt habe. Weißt du, wir sollen auf dieser Erde niemand Vater nennen und genauso niemand Mutter. Denn nur eins ist Mutter und eins ist Vater, das ist Gott. Also, wir müssen uns abnabeln. In dem Augenblick, wo du Gott als Vater hast, kannst du nicht sagen, mein Vater. Ich muss zu meinen Söhnen auch sagen, weißt du, das sind für mich wie Brüder und Schwestern. Meine Kinder, die sind Brüder und Schwestern. Auf gewissen Phase, wenn sie ihre eigene Familie haben, habe ich keinen Zugang zu ihnen mehr, aber auch nicht zu suchen. Und es wird schlimm, wenn dann die Schwiegermutter oder der Schwiegervater in der Familie sich einmischt. Und du weißt es, was für Probleme es gibt. Das sind ja nur Brüder und Schwestern für mich. Meine eigenen Kinder, und so behandle ich sie, sind Brüder und Schwestern. Sind gute Freunde. Die waren mal bei mir, waren meine Gäste, und die sind ausgezogen. Es ist hart, aber es ist wahr. So, Gott ist mehr. Er ist Vater. Er ist liebender Vater. Er ist ein gütiger Vater, der nur gute Pläne mit mir hat. Und er ist total anders. Total anders als alle irdischen Väter. In der Bibel sagt Jesus, wenn ihr schon arg seid und könnt euren Kindern gute Gaben geben, wie viel mehr der Vater im Himmel, euer Vater, wird euch den Heiligen Geist geben, wenn ihr darum bitten. Weißt du, wir müssen uns sogar von diesen Gottes Fantasiebilder lösen. Ich stelle mir Gott so vor und so vor. Weißt du, du wirst Gott nie richtig erleben, solange du dich Gott nur so und so vorstellst. Den strafenden Gott, Polizisten Gott oder den Zuchtmeister Gott und so weiter. Gott ist total anders. Unsere Väter, die sind manchmal hart und grausam oder wir haben kein gutes Vaterbild. Der Vater war Säufer, war ein Hurer, war vielleicht ein Räuber, war was weiß ich und nie zu Hause. Die Familie in den Stich gelassen. Wir haben vielleicht ein falsches Bild von Gott oder vom Vater. Und dieses Bild übernehmen wir auch von unserem Vater. Aber Gott ist viel lieber als alle irdischen Väter. Diese Vatervorstellung, von der müssen wir uns lösen. Und wir müssen einen Gott lernen, so wie er sich in Jesus offenbart hat. Der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und er ist total anders. Anders als wir dachten. Wir dachten, er wird jetzt Jesus vom Kreuz runterholen, er wird ihn nicht sterben lassen, er wird ihn nicht kreuzigen lassen, er wird ihn nicht den Römern ausliefern lassen, aber das hat er alles getan. Und der Vater hat nichts für Jesus erspart. Vater, dein Wille geschehe. Du musst umdenken, wenn du Gott erleben willst. Er ist mehr als alles zusammen, was du je über Gott vielleicht gedacht hast, diese ganzen Gedanken. Und in der Bibel heißt es, meine Wege sind nicht eure Wege und meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Das ist himmelhoher Unterschied. So wie der Himmel von der Erde ist und die Erde vom Himmel, so sind wir beide, also Gott und du, unterschiedlich. Aber er ist an uns Menschen interessiert, dieser Gott. Dieser Gott ist unheimlich viel an uns interessiert. Er hat so viel für uns getan und tut immer jeden Tag Neues. Du bist Gott so wichtig. Wenn du das dir vorstellen könntest, ich bin Gott so wichtig, hat wegen mir Jesus geschickt, wegen mir die Bibel schreiben lassen, wegen mir den Heiligen Geist geschickt. Er ist total anders, als wir denken. Sein erster und letzter Gedanke vom Tag, das bist du. Kannst du dir vorstellen? Gott denkt, er schläft nachts nicht, sondern er ist mit dir beschäftigt, auf dich aufzupassen, dich zu bewahren, was auch immer ist. Er fragt sich immer, was kann ich für dich tun? Wie kann ich dich verbessern? Und er ist ständig an Verbesserung bei uns. Er verbessert mich, korrigiert mich. Er versucht mir Schützenhilfe zu geben, wo es möglich ist. Und der Heilige Geist wird euch im richtigen Augenblick das Richtige einflößen. Wenn du ehrlich bist, du hast nur noch ihn. Jemand sagt, ich habe nur noch Gott. Du hast nur noch ihn. Und letztendlich bist du allein auf Gott angewiesen. Wenn du genau die Gesellschaft anguckst, die Mitmenschen anguckst, die Brüder und Schwestern, deine Partner und Freunde, letztendlich hast du nur einen, das ist Gott, der sich an dir absolut interessiert. Menschen enttäuschen dich und deshalb lässt Gott auch zu, dass du manchmal von Menschen enttäuscht wirst und von vielen Menschen enttäuscht wirst. Der Pastor. Und dann wirst du plötzlich am Pastor enttäuscht. Und das ist gut so. Damit du von Gott nicht enttäuscht wirst. Aber du sollst eigentlich von allen Menschen enttäuscht werden. Damit nur einer für dich zählt. Mein Gott, auf dich kann ich mich verlassen. Und den kann dir niemand wegnehmen. Du wirst von Religionen enttäuscht und der Teufel gaukelt dir vor, sag doch deinem Gott ab. Das will er. Darauf wartet er. Weißt du, und Gott erlaubt, dass du von allen möglichen Spuks, allen möglichen Geistern, allen möglichen Irrlehren, was es auch immer ist, dass du vom Materialismus enttäuscht wirst, plötzlich und sagst, ich habe gedacht, wenn ich Erfolg habe, wenn ich Karriere mache, wenn ich mich profiliere, wenn ich das erreiche, wenn ich mal verheiratet bin, du bist verheiratet und dann bist wieder enttäuscht. Und dann, wenn ich das habe und wenn ich Kinder habe, du bist auch davon enttäuscht. Weißt du, Gott erlaubt, dass dir nur noch der liebe Gott übrig bleibt. Wenn ich dich nur habe, sagt der Mann in der Bibel. Wenn ich dich nur habe. Gott ist total anders. Er lässt dich nicht in den Stich. Und im Jenseits erwartet er dich. Drüben, ich weiß nicht, wer mich alles erwartet, meine Oma und Opa. Aber ich weiß, Gott wird mich erwarten, auf jeden Fall. Er wird dabei sein. Er wird sagen, komm her, mein Kind. Du bist Gott wirklich sehr wichtig. Gott ist jeden Tag anders, auch in deinem Leben. Gott überholt sich, also ich sage jetzt mal, und übertrifft sich von menschlicher Seite aus. Weißt du, ich dachte, so und so wird es machen, aber er hat es doch viel besser gemacht, auf andere Art und Weise. Anders, als ich geplant habe, anders, als ich mir vorgestellt habe. Die meisten haben keine Ahnung, was Gott wirklich ist. Er versucht von innen heraus, mich zu verändern, zu verbessern, zu verschönern. Weißt du, manchmal verlässt Gott einen und ich denke, ja Gott, wo bist du gewesen? Gott lässt uns manchmal allein wursteln, allein auf unseren eigenen Füßen zu stehen und sagt, mach ruhig, streng dich mal ruhig an. Du wirst sehen, du kommst nur verkrampft davon. Und dann, du wirst merken, ohne mich läuft nichts, ohne mich geht's nichts. Und ohne Gott merkst du, du, da geht's nur bergab, bis du sagst, Herr, hilf mir. So wie dieser Petrus auf dem Wasser. Oh, ich kann auf dem Wasser gehen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Er war so happy, so begeistert. Und dann kam eine Welle und dann war er weg. Herr, hilf! Und da ist wieder, wo Gott eingreift, wo Gott hilft. Wenn Gott aus unserem Leben aussteigt, verlieren wir unser Gleichgewicht, geistliches Gleichgewicht. Da kommt unser Ego ganz groß und dann fangen wir uns mit dem ganzen Kleinkram uns zu beschäftigen, bis wir wieder begreifen, nee, das ist nicht wahr. Das kann unmöglich alles sein. Begreifst du, was Gott wirklich will? Er will dich erlösen von deinem Ego, von deiner Vergangenheit, von deiner Geschichte, von diesem Kickerles-Zeug, von dem bürgerlichen Kleinkram, von diesem spießbürgerlichen Dasein. Er will dich erlösen und sagt, schau auf mich. Ich bin viel größer. Er will dich erlösen von den fleischlichen Christen, die sich anstrengen. Weißt du, Anstrengung ist nötig. Ohne Anstrengung läuft nichts. Aber Anstrengung im Fleisch. Versuch dich an deine Haare, dich hochzuheben, ob das geht. Wenn du das schaffst, glaube ich, dass es möglich ist. So wenigstens einen halben Meter von der Erde. Pack dich an deinen Schopf und dann wirst du sehen. Oder an deine Schnürsenkel, falls welche hast. Also, wir können uns selbst nicht befreien, nicht selbst erlösen. Weißt du, wenn du in der Grube bist, du bist tief genug, da brauchst du Hilfe von außen. Und deshalb habe ich gesagt, wir brauchen Gott. Du kannst kratzen und krabbeln, so viel du willst, du kommst nicht raus. Da gehst wie ein Frosch, wirst immer noch tiefer. Und merkst es gar nicht, dass es immer tiefer geht in dem Sumpf und du dich mehr und mehr verstrickst. Je mehr du versuchst, in deiner eigenen Kraft dich zu erlösen, dich selbst zu heilen, dich selbst zu befreien, dir selbst zu helfen, dir selbst zum Erfolg zu bringen, desto tiefer gehst du in die Grube runter. Aber wenn du sagst, Herr, hilf, Hilfe! Deshalb sollen wir mit emporgehobenen Händen beten. Du glaubst gar nicht, wie wichtig das emporgehobene Hände sind. Du streckst deine beiden Hände hilflos zum Vater. Vater, hilf mir! Und stell dir mal vor, wenn du so mit emporgehobenen Händen zu deinem Vater hinrennst oder zu deiner Mutter, Mama, 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 oder Papa, 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 da wird schnell der Papa kommen und sagen, was da ist. Wir haben hier einen Bruder gehabt aus dem Kongo, der hat hier eine Geschichte erzählt und da spielt das Kind im Hof da vom Pfarrhaus oder Gemeindehaus und plötzlich schreit das Kind so mächtig, Papa, 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 Papa. Und dann kommt der Papa und sagt, Kind, nimm gleich auf den Arm und sagt, Kind, was ist? Unterm Auto ist ein Tiger. Und es war nur eine Katze. Unterm Auto ist ein Tiger. Weißt du, für uns ist die Katze ein Tiger. Weißt du, wir nehmen kleine Probleme und machen gleich zum Tiger. So wie dieses Kind. Weil es gar nicht so bewusst wurde, was das ist. Es ist ein kleiner Tiger, aber es ist nicht der Tiger. Weißt du, wie dramatisieren. Aber das Kind war sofort ruhig, so wie er erzählt hat, als es wieder auf den Arm des Vaters war. Du bist wieder beruhigt auf dem Arm deines himmlischen Vaters. Du bist wieder gelassen, du bist getrost. Und genau das ist Evangelium. Du bist in den Armen Gottes gelassen und getrost. Und dann lachst du, was willst denn du, alter Tiger? Und selbst wenn es ein echter Tiger wäre, weißt du, der Vater ist stärker. Der Vater verteidigt mich, schützt mich. Der Vater ist meine Hilfe und meine Zuflucht. Alles, was du suchst, findest du in deinem Gott. Du musst nur Hilfe schreien. Und darum, weil wir nicht Hilfe schreien, passiert auch so wenig. Wir sollen viel mehr um Hilfe bitten. Immer wieder das Rote Kreuz anrufen, das göttliche Rote Kreuz. Immer wieder sagen, Herr, immer diesen Notruf eingespeichert lassen. Sogar selbst wenn unser Akku leer ist, das funktioniert, der Notruf. Du solltest immer den Notruf bereit haben, egal wo du liegst und egal was da passiert, immer dein Notruf. Rufe mich an in der Not, ich will dich erretten. Und er kommt plötzlich zu dir, selbst wo dich keiner mehr erreichen kann, selbst wo keiner dir mehr beikommt, selbst wo keiner dir mehr beisteht. Gott übertrifft sich, er kommt zu dir. Und dann schickt er dir irgendjemand über den Weg, irgendjemand sagt dir was, irgendjemand gibt dir was, irgendjemand hilft dir irgendwie und bist überrascht, jetzt hat Gott mir geholfen. Gott hilft in kleinen Dingen, wo er sie gar nicht ausgibt. Das ist, ich bin der Herr Gott, der dir hilft. Nein, er ist Vater. Gott ist ein barmherziger Gott. Bei ihm ist viel Vergebung. Gott ist nicht so fromm, so geistlich oder so überspannt. Er ist ganz natürlich, ist mit beiden Beinen auf dieser Welt. Er kam zu uns und wohnte unter uns. Und er war sanftmütig und von Herzen demütig. So war Jesus Christus. Das war er. Gott ist sehr mild, also nicht zu gesetzlich. Ja, wenn du das nicht machst, wirst du es nicht kriegen. Gott ist menschenfreundlich, er hat Gefühle, sensibel. Seine Gedanken sind nicht Gedanken des Leides. Also du musst Gott wirklich entdecken. Gott ist nicht ein Gott, der nur straft und züchtigt. Ja, der schlägt mich ständig. Das ist nicht dein Gott. Das ist der Teufel, der dich schlägt, der dich in die Grube werft, der die Probleme bereitet. Gott ruft uns heraus aus diesen ganzen religiösen Denkmustern oder diesen idealistischen Vorstellungen, wenn ich das tue, dann tut er das. Weißt du, Gott gibt den Israeliten das gelobte Land, das Kanaan damals, und Gott sagt, ihr habt das nicht gesät und ihr werdet ernten, ihr habt nicht gebaut und ihr werdet bewohnen. Also Gott gibt uns Dinge, wo wir gar nicht verdient haben. Wir denken, ich muss was verdienen, damit ich das ewige Leben habe. Nein, ich muss gar nichts tun. Gott übertrifft sich selbst, er gibt es umsonst. Denk an die Geschichte vom verlorenen Sohn. Da kommt der Lausbub nach Hause, steht da, Vater, ich habe gesündigt vor dir und im Himmel. Und der Vater schlägt ihn nicht, sagt, gib mir mein Geld wieder. Der sagt, zieh mal die Kleider aus, du kriegst neue, schöne Kleider, bessere Kleider. Der kleidet den Jungen wieder ein. Das ist der Vater. Barmherzig, gnädig. Viele sehen also in Gott den fordernden Gott. Du musst. Weißt du, du musst nur umkehren, nur nach Hause gehen. Das ist alles. Deine Richtung in deinem Leben ändern. Dein Denken ändern. Dein Benehmen ändern. Einfach umkehren. Nicht groß, ja, ich tue Buße. Ich will jetzt, ja, auch diese Tage, weißt du, Leute sind ja in der Bekehrungsprozess. Auch die, die hier beim Billis zum Glauben kamen, und das, ich denke, ist eine ganz schöne Zahl. So an die 70, 72, 75 Leute sind zum Heiland gekommen, diesen Tagen hier, diesen Evangelisationstagen. Das ist eine tolle Sache. Und immer wieder so ein Feedback, so Anrufe, was da passiert, wo die Leute dann Fragen haben, wie ist das weiter, was mache ich falsch? Meistens fragen die Leute, was mache ich falsch? Die Heilung ist nicht geblieben. Ich habe gesagt, weißt du, du musst ja wie ein Schiff, wir müssen um 180 Grad uns verändern. Weißt du, im alten Leben hast du so gelebt, hast das gedacht, hast das gemacht, deine alten Kontakte. Weißt du, wenn du wieder zu den Leuten kommst und, ach, weißt du, wie geht's dir? Hast noch Schmerzen? Und da wird wieder gejammert, geklagt, beschwert oder diskutiert. Und da kommt der alte Geist wieder in einer anderen Form. Und da muss man immer den Leuten helfen, wieder zurückzukommen. Umkehren. Also das ist, Bekehrung ist Umkehren. Einfach die Richtung ändern. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Das ist ganz arg wichtig. Nach der Heilung, nach der Befreiung. Nicht mehr alles saufen und fressen. Und nicht mehr alles schlucken. Und sich nicht mit allem abgeben. Und nicht mehr überall hinflattern und untersuchen und so weiter. Dann, du glaubst gar nicht. Ich war bei dem Geistheiler der und der jetzt. Nachdem er hier bei Billy gewesen ist. Geht noch zu irgendeinem Geistheiler, der das und das macht. Hab ich gesagt, brauchst nicht wundern. Du brauchst dich nicht wundern, dass, wenn es bei dir nicht funktioniert. Weißt du, entweder hilft der liebe Gott oder der Geistheiler. Weißt du, und die Leute, die bringen alles durcheinander. Und weißt du, ich habe hier sehr viel, morgen Abend sage ich noch mehr über ein paar Sachen, die mir groß geworden sind. Ich bin hier gestanden und habe die ganze Schlange gesehen, die durchgegangen sind. Und da ist immer ein paar Sachen, also ich beobachte die Leute. Ich habe zwei Augen und scharfe Augen. Die Berliner Morgenpost schrieb über mich mal, was ich mal auf der Straße predigte, mit stechenden Augen. Ich habe stechende Augen. Und habe genau beobachtet. Und das sind ein paar Fälle gewesen. Ein paar Fälle, wo ich aufmerksam geworden bin mit Gehör, dass die Leute also Gehörprobleme haben. Und ich kenne die Leute. Oder ich kenne sehr viele Leute zumindest. Und ich weiß von ein paar Leute, die mit Gehörprobleme haben und wie das zusammenhängt. Gott. Und morgen wird das Thema sein Schöpfung und Geschöpf. Also wenn du ein richtiges Verhältnis zur Schöpfung, zum Schöpfer hast, stimmt auch, da hilft auch, unterstützt die Schöpfung, die Natur. Und diese Leute haben Ohrprobleme. Warum? Weil der Teufel versucht, das Ohr zu verstopfen. Und diese Personen, die sind hier vorbeigegangen und ich weiß, die sind fest in esoterische, okkulte, spiritistische Zirkel und Räume. Und die kommen hier nur, wenn Billy da ist. Aber und dann hören sie, die hören nur auf einem Ohr. Und Gott hat das eine Ohr berührt und das andere nicht berührt. Warum? Gott will, dass du mit beiden Ohren auf ihn hörst. Nicht nur mit einem Ohr. Und wir müssen uns nicht wundern, warum macht der Körper nicht mit? Die Schöpfung macht nicht immer mit. Die Schöpfung unterstützt uns, wenn wir auf Gott uns fixieren, auf Gott uns konzentrieren. Und Gott uns alles ist. Also wir müssen wählen, Baal oder Gott. Baal oder Gott, wir können nicht zwei Herren dienen. Und das ist das große Problem, warum vielfach nicht klappt. Gott übertrifft sich. Er ist ein eifersüchtiger Gott, ein verzehrend Feuer. Gott schreibt auf krumme Linien gerade, gewiss. Aber Gott lässt sich nicht manipulieren. Er sagt also, wenn du zum Geistheiler gehst, bitteschön, der Weg ist frei, ich hindere dich nicht. Aber wenn du zu mir kommst, verlass dich auf mich mit deinem Verstand, mit deiner Seele, mit deinem Geist, mit deinem Gefühl, leg alles in die Waagschale und du wirst erstaunt sein, wie das funktioniert. Gott hat sich selbst übertroffen, als er Jesus sandte. Weißt du, da kam nicht im Palast, sondern im Stall. Weißt du, Gott ist bereit, überall hinzugehen, wo du bist. Aber du musst ihm die Tür aufmachen. Aber sie hatten keinen Raum in der Herberge. War damals Weihnachten das der Fall. Weißt du, wenn wir keinen Raum haben, dann geht er halt in den Stall. Geht er zu den Heiden. Geht er zu Menschen, die gar nicht würdig sind. Und sagt, jetzt kriegen die das Evangelium. Und wir sind manchmal verblüfft. Ja, ich bin so fromm, ich bete und ich faste und so weiter. Und mit mir passiert's nicht. Denk an den Zöllner. Gott sei mir Sünder gnädig. Der hat nicht Religion gespielt. Wir müssen aufhören, Leute Religion zu spielen. Wir müssen aufhören, Religion zu spielen, fromm zu sein. Wir müssen wieder mal in die Brust schlagen und zwar in uns selber gucken. Gott sei mir Sünder gnädig. Ich will jetzt schnell die Zeit auskaufen, noch ein paar Bibelstellen lesen. Bei Menschen ist es unmöglich, vieles unmöglich. Matthäus 19. Aber bei Gott ist alles möglich. Bei Menschen ist es unmöglich. Wie mag das zugehen? Wie wird das passieren? Wie soll das passieren? Bei Gott ist es möglich. In 1. Korinther 1, Vers 25, was Gott getan hat, übersteigt alle menschliche Weisheit. Was Gott getan hat, übersteigt alle menschliche Weisheit. Auch wenn es unsinnig erscheint, hör mal, auch wenn es unsinnig erscheint, übersteigt es alle Weisheit. Und was bei ihm wie Schwäche aussieht, übertrifft alle menschliche Stärke. Also Gott überholt sich selbst. Also sowas Dummes. Ich werde nie vergessen, in einer Kinderfreizeit hatten wir ein paar Jugendliche, wir hatten da mehrere Jugendliche oder Kinder und da sind zwei Kinder aus einer Familie gewesen, der Vater hat MS gehabt und war arbeitsunfähig, waren, glaube ich, 5 oder 6 Kinder. Der Vater lag im Bett die ganze Zeit. Und die Kinder kommen nach Hause und die haben den Heiligen Geist bekommen. Und dann sagten sie, Papa, leg dich mal hier auf der Couch, wir werden für dich beten. Ich muss vorstellen, Kinder, 8 und 10 Jahre, so in diesem Alter. Papa, leg dich ins Bett, wir werden für dich beten. Und dann hat das Kind und das Junge und das Mädel, einer an den Füßen und einer am Kopf, die Hände aufgelegt und gebetet. Und so, Papa, und jetzt stehst du im Namen Jesu auf, bist gesund. Kinder, Kinder. Und natürlich, der Papa gehorcht den Kindern. Du musst vorstellen, sogar Kinder können heilen. Und der Vater ist aufgestanden, er sagt, Papa, bring uns dort und dorthin. Und die Kinder haben ein Stück weit Kommando gegeben, mach das und das. Und der Papa hat gemacht. Und dann, als der Papa sich wieder hinlegen wollte und ach, es geht nicht mehr und gejammert hat, wir haben gebetet, der Herr hat dich geheilt. Und die Kinder waren die Engel, die Boten der Familie. Und es ging vielleicht eine Woche, also bis das alles so durch war. Und der Vater kam zu mir in, ja, fast 2, 3 Jahre im Gottesdienst, solange ich in Stuttgart war, und die Familie gebracht, und die waren vollkommen, da war vollkommen wiederhergestellt. Der konnte, da sogar Arbeiten angefangen. Also, bei Gott ist möglich, sogar Kinder können einen heilen. Da musst du kein Supermann oder Superfrau sein. Gott übertrifft sich und sogar Kinder, sogar Gott benutzt Kinder. Aus dem Mund der Unmündigen habe ich mein Lob zubereitet. Also, das war für mich so eine Sensation. Der Vater, der jahrelang war, wir haben in der Gemeinde immer gebetet, lieber Gott, und du möchtest Bruder sowieso wieder aufrichten, du möchtest Bruder sowieso, du siehst, wie er wieder dahin sieht und wie er leidet und schon an Rollstuhl denkt und eigentlich, glaube ich, hatte schon Rollstuhl gehabt. Und so weiter, und wie sich das alles so abwärts entwickelt, und du siehst die Not in der Familie. Wir haben da oft gebetet, und dann kommen die Kinder voll Heiligen Geistes nach Hause und stellen den Vater wieder her. Gott übertrifft sich. Und Gott benutzt das, was gar nichts ist, wie ich hier gelesen habe, was schwach ist und übertrifft alle menschliche Stärke. Gott hat sich die Schwachen ausgesucht, Kinder hat er sich ausgesucht, die Unmündigen, die aus menschlicher Sicht Einfältigen, um so die Klugen zu beschämen. Dann ist unser Bruder zum Arzt gegangen und fast 30 Jahre her, da war die Medizin noch nicht so weit, und die haben dann den gesund geschrieben. Die haben ihn gesund geschrieben. Und er konnte arbeiten. Und immer wieder, diese Kinder, da haben sie gesagt, Papa, denk, was Gott an dir getan hat. Denk, was der Herr an dir getan hat. Weißt du, die predigen. Und am besten die Hausgenossen. Die Hausgenossen können einem furchtbar Schwierigkeiten machen, aber die Hausgenossen können auch einem viel Kraft geben. Und deshalb, wenn du glaubst, dein Mann, deine Frau, deine Kinder, die können dir Kraft geben. Arbeite mit ihnen gut zusammen. Und wie geht es weiter, damit die Klugen beschämt werden? Gott nahm sie der Schwachen dieser Welt an, um die Starken zu demütigen. Kannst du es vorstellen? Gott bleibt der Übernatürliche, aber er versucht, das Starke zu demütigen. Die, die sich was einbilden, wir können, die können gar nichts, wenn es drauf ankommt. Die können nicht mal ABC rauf und runter sagen. Das übersteigt alle Erkenntnis, Epheser Kapitel 3, Vers 14. Paulus sagt, Jesus in mir übersteigt alle Erkenntnis. Und wenn du Jesus in dir hast, weißt du, du hast etwas wie ein Heißluftballon, das hebt dich von der Erde los. Und das lässt dich fliegen. Jesus in mir, Christus in mir. Du musst nur die richtige Temperatur haben. Wie ein Heißluftballon. Weißt du, Heißluftballon ist gar nichts. Bisschen Tuch. Aber die Flamme, das Feuer ist es, was dich nach oben bringt. Der Geist, die Liebe Gottes. Und du brauchst etwas, die Flamme des Heiligen Geistes, das Feuer des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist bringt dich, da muss man dich nur halten, dass du jetzt nicht noch alles mitnimmst, noch vor der Zeit abhebst und wegfliegst, wie so ein Heißluftballon. Wer Jesus kennt, über Jesus Bescheid weiß und Jesus in seinem Herzen hat, von Jesus begeistert ist, von Jesus erfüllt ist, der löst etwas aus, bei sich selbst zuerst einmal. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß. Und ich weiß, Gott kann alles lösen. Ich weiß, es ist für mich zu schwierig, aber für Gott ist es ein Klacks. Eine Kleinigkeit. Papa, leg dich hin. Und wir legen dir die Hände. Wir werden jetzt für dich beten. Ich möchte das Bild gesehen haben, wie das passierte zu Hause, in dieser Familie. Gott gibt seine Herrlichkeit Menschen, die glauben. Menschen, die nicht glauben, die Gott nicht kindlich vertrauen, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Die Kinder sind unkompliziert. Kinder sind unkompliziert. Frag ein Kind, wie macht man das? Wie glaubt man an Gott? Frag ein Kind, ein Baby. Ein Kind würde sagen, einfach nach oben gucken. Ich habe mal eine Beerdigung gehabt, hier in der Seestraße, und da ist die Mutter gestorben, und haben sie mich gefragt, ja, sollen wir das Kind, vielleicht so 5 Jahre alt, sollen wir zur Beerdigung nehmen oder nicht? Das ist eine Gewissensfrage. Nimmt man ein Kind zur Beerdigung, vor allem wenn die Mutter gestorben ist? Und ich habe gesagt, das Kind soll wissen, wo die Mutter ist. Und ich habe gesagt, das liegt bei euch natürlich, was ihr macht, aber nimm das Kind mit. Und dann war die Beerdigung fertig. Und dann habe ich das Kind berührt oder mit dem Kind die Hand geschüttelt. Und dann sage ich so, weißt du, wo deine Mama jetzt ist? Dann sagt sie, dort oben ist meine Mama. Die ist nicht hier unten. Meine Mama ist dort oben. Verstehst du, das Kind hat verstanden. Meine Mama ist nicht im Sarg. Meine Mama ist dort oben. Kinder wissen, wo die Lieben sind. Nur die Erwachsenen wissen nicht, wo die sind. Die denken, die sind in der Hölle. Oder die sind im Fegefeuer. Und das ist auch, wo man den Leuten Angst macht. Fegefeuer. Oh, 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 oh. Da wirst du auf der Streckbank hin und her gezogen. Da mit heißen Eisen gebrannt und gequält. Bist du das Letzte so bekennst, vergiss es. Das ist Religion. Erfindung des Teufels. Und Gott sagt, ich will Gnade und Erbarmen dir schenken. Vertraue mir, hoffe auf mich. Wirf dein Vertrauen nicht weg. Es hat eine große Belohnung. Weißt du, Gott schläft noch, schlummert. Gott übertrifft sich selbst. Er will nicht, dass du verloren gehst, sondern er arbeitet an dir. Und deshalb hast du so viel Stress und so viel Ärger. Deshalb hast du so viel Anfechtungen. Wenn er sagt, rück mal raus, ich will deine Spritze haben, ich will dein Messer haben, ich will deinen Revolver haben. Rück mal raus. Weißt du, das Erste, was Gott bei uns macht, bevor er uns für uns verteidigt, für uns kämpft, ist genauso wie eine Armee. Zuerst wirst du entwaffnet. Zuerst nimmt er dir alle deine Waffen weg. So, was du glaubst, dass dir wichtig ist. Hast du noch irgendetwas? Und dann nimmt er das noch weg. Und erst wenn du richtig entwaffnet worden bist, dann sagt er, und jetzt will ich dich ausrüsten, so, damit du für mich brauchbar bist. Und dann gibt er dir die richtigen Waffen, die Waffen des Heiligen Geistes. Dann gibt er das Wort Gottes. Dann gibt er, wenn du deinen Revolver rausgerückt hast und deinen Stolz und deine spitze Zunge, wenn das alles geheiligt worden ist, dann sagt er, jetzt lege ich meine Worte in deinen Mund. Und jetzt fängst du an, ganz anders zu reden. Es ist ganz arg wichtig, von Gott zu lernen. Weißt du, er entwaffnet einen zuerst. Weißt du, bevor er dich auf die Menschheit loslässt, holt er dich zuerst mal raus. Aus der Galiläa, aus dem Menschenkreis oder den ganzen Einwohner, da wo alle Menschen da sind. Er holt seine Jünger raus, kommt her zu mir und sagt, bleibt bei mir und lernt von mir. Ich bin demütig und von Herzen demütig. Nachdem aber du 3 Jahre beim Heiland in der Schule warst, dann sagt er, genau derselbe Heiland, geht hin in alle Welt. Wir müssen zuerst mal lernen. Zuerst mal begreifen, was der Glaube, was Gott ist. Und erst wenn wir das alles begriffen haben, dann werden wir Aufgaben bekommen, Aufträge bekommen. Noch in 2. Timotheus 1, Vers 12. Darum muss ich auch dies alles erdulden. Oh, 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 oh. Ich habe oft gefragt, was muss ich noch alles ertragen? Weißt du, das weg und das weg. Als der liebe Gott mich mal beschnitten hat, am Geist, am Herzen, an so vielen anderen Sachen, habe ich gedacht, also von mir bleibt bestimmt nicht mehr übrig. Habe ich gesagt, Herr, da bin ich nur noch eine Bohnenstange. Von mir bleibt nichts mehr viel übrig. Aber der Herr hat dies und so weiter. Darum muss ich das alles erdulden. Aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, wem ich meinen Glauben geschenkt habe. Ich bin überzeugt, sagt Paulus, dass er die Macht hat, das mir anvertraute Gut bis an jedem Tag zu bewahren, mich ans Ende, ans Ziel zu bringen. Ich vertraue Gott. Und Geschwister, es ist so wichtig, Gott arbeitet an uns. Gott arbeitet an dir und an mir. Und er will uns ans Ziel bringen. Und er wird mich bewahren. Und selbst wenn es nur ein Körnchen, eine Zelle von mir übrig bleibt, von dieser Zelle ist alles drin. In diesem Samenkorn ist alles drin. Und ein Samenkorn, das geht auf und plötzlich ist nicht nur ein Bäumchen da, sondern ein ganzer Wald am Schluss. Er wird mich bewahren, mich ans Ziel bringen. Und das ist, wo Gott sich übertrifft, dass er mich erwählt hat, dass er mich ans Ziel bringt, dass er mir hilft. Verdient? Habe ich es nicht. Verdient habe ich es nicht. Hast du es verdient? Irgendjemand, der sagen kann, ich habe es verdient? Sogar der fromme Paulus hat nichts verdient. Aber er ist ein Gott der Liebe, der sagt, aus Liebe mache ich das. Gott demütigt sich selbst vor uns und sagt, was kann ich für dich tun? Er arbeitet an uns, er fördert uns, verdient haben wir es nicht. Er beantwortet meine Fragen. Er sagt, was kann ich für dich tun noch? Du brauchst es auch noch. Und dann weist er mich darauf hin, was mir noch alles so fehlt. Und dann gibt er mir seine Bitten und sagt, sprich mal das so und du wirst es kriegen. Er lehrt mich, weise zu sein, lehrt mich, Worte des Geistes zu sprechen. Nicht nur Bibelstellen. Er lehrt mich, im Glauben zu sprechen, in Vollmacht zu sprechen. Er sagt, sag das so. Er sagt mir vor. Und ich muss nur nachsagen und nachsprechen. Und ich finde es so toll, so einfach. So wie ich hier diese Proklamation bekommen habe. Weißt du, Gott hat mir gesagt, sag das so, sag das so, sag das so, sag das so, sag das so. Pol dich um. Als ich das gelernt habe, mich umzupolen, sag das so. Ich kann sagen, das Glas ist leer oder halb leer und so weiter. Oder ich kann so und so beschreiben. Das liegt alles in meiner Macht, so zu sagen oder so zu sagen. Beides ist richtig und beides ist nicht gelogen. Aber sag es so. Und Gott hat mir gesagt, rede positiv. Rede positiv, red nicht negativ. Erlaub nicht, dass du negativ redest. Rede positiv. Rede positiv über deine Eltern. Rede positiv über deine Gemeinde. Rede positiv über deine Brüder und Schwestern. Rede positiv über deine Vergangenheit. Gewiss, da wird es ein paar Sachen geben, wo es nicht stimmt. Du wirst überall ein Haar in der Suppe finden. Aber rede positiv. Rede positiv über deinen eigenen Körper. Weißt du, wir fluchen, statt dass wir unseren Körper segnen. Fang an, deinen Körper zu segnen. Fang an, positiv über deine Füße zu reden. Über deine Hüfte. Über deine Lunge, über dein Herz, über deinen Kopf, über deine Arme. Du wirst sehen, wie du plötzlich flattern kannst. Fang positiv über deinen Geist zu reden. Fang an, positiv über deine Nerven zu reden. Und du wirst sehen, Gott in dir übertrifft sich, wenn du anfängst, positiv zu reden. Fang an, über deine Enkelkinder positiv zu reden. Fang an, über deinen Chef positiv zu reden. Fang an, über die Regierung. Wir können immer noch viel aussetzen. Ich habe auch der Regierung eine ganze Menge auszusetzen. Weißt du, die haben zuerst mal mit Millionen Schutzschilder geredet, dann haben sie von Milliarden und jetzt reden sie schon von Billionen. Und so weiter. Und ich frage, wo kommt das ganze Geld noch her? Weißt du, ich kann auch kritisieren, aber lass uns dankbar sein, dass wir in dieser Regierung noch wenigstens leben. Sonst, es gibt andere Länder, wo nur Revolten, Aufstand und Mord und Totschlag ist. Hier stimmt wenigstens noch die Infrastruktur. Positiv reden. Wir werden immer was finden. Aber fang an positiv. Und als Gott mir das lehrte, schärfe meinen Geist, lehre mich neue Gedanken und so weiter. Einfach versuch mal, das Zukünftige zu proklamieren. Und nicht nur das Vergangene. Weißt du, dass du immer nur über die Vergangenheit redest, was da war. Fang an die Zukunft zu denken. Wir werden die Taten Gottes noch verkündigen. Und wenn ich nicht in diesem Leben, dann in anderem Leben. Ich habe noch 1000 Leben. Ja, ich habe ein ewiges Leben. Und ich werde von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wenn die eine Ewigkeit rum ist, habe ich noch eine andere Ewigkeit. Und was ist eine Ewigkeit? Kein Mensch weiß, was eine Ewigkeit ist. Kein Begriff. Meinen Kindern habe ich versucht zu erzählen, eine Ewigkeit ist oben am Nordkap und am Nordpol, irgendwo ist ein Berg aus Diamanten und da kommt alle 1000 Jahre ein Vogel, wetzt den Schnabel und wenn dieser Berg abgetragen ist, dann ist eine Sekunde der Ewigkeit vergangen. Verstehst du, was ist Ewigkeit? Aber in der Bibel heißt es von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ist das nicht wunderbar? Alle Himmel, Himmel können dich nicht fassen, Gott. So groß bist du. Gott weiß, was er dir zumuten kann und nicht zumuten kann. Gott weiß, was dir wirklich dient und was nicht dir dient. Weißt du, er nimmt dir Dinge weg, weil er dich bestens kennt, dich bestens versteht. Und dieser Gott ist nicht im Himmel, irgendwo in Wolken oder im Universum. Dieser Gott ist in dir, Bruder, Schwester. Gott ist in dir. Werde dir das bewusst. Christus in uns. Der Heilige Geist in uns, der Vater in uns. Und er wohnt in dir. Du hast ja Jesus aufgenommen, hoffe ich wenigstens. Wie viele ihn aufnahmen, Nicht nur, wie viele an ihn glaubten, sondern wie viele ihn aufnahmen. Denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Und plötzlich merkst du, das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. So wie bei der Silvia, da kommt die Nichte und sagt, Tante, jetzt brauchst du das nicht mehr und das nicht mehr und du machst das nicht mehr und du machst das nicht mehr. Ich finde es toll, wenn dann Leute kommen und sagen, du, wenn ich dich von gestern und von 10 Jahren, wenn Leute dich kennen, die kommen und dann sagen, Onkel, du brauchst das nicht mehr. Weißt du, deine Nachbarn kommen und sagen sie, das brauchst du nicht mehr, das ist nicht mehr nötig. Dinge verändern sich. Und du siehst Veränderungen in deinem Leben, bist erstaunt und verblüfft. Das merke ich gar nicht. Du merkst es nicht, was sich verändert. Aber andere merken das an dir und sind verblüfft und sagen, guck mal, Gott tut es. Und plötzlich bist du ein anderer Mensch. Plötzlich lebst du anders. Plötzlich brauchst du nicht mehr diese Freunde. Als ich Christ wurde, hat man mir gesagt, weißt du, alles Strohfeuer, alles Strohfeuer, alles Strohfeuer. Und ich habe geglaubt, tatsächlich, ist nur aus Begeisterung, Enthusiasmus, so Strohfeuer. Ich war so für Jesus begeistert, wie ich einst für den Kommunismus begeistert war. Ich war Feuer und Flamme für Jesus. Ich hätte die ganze Welt umarmen können. Ach, das ist alles nur Strohfeuer. Aber der liebe Gott hat so viel Stroh, dass er bis heute mit Stroh heizen kann. Da kann, weißt du, alles Strohfeuer. Auch wenn es Strohfeuer ist, schnell, Gott schiebt wieder nach. Wieder ein Ballen. Wieder etwas, was in meinem Leben passierte. Und es geht von Begeisterung zu Begeisterung. Und ich dachte zuerst einmal, wenn du jetzt Christ bist, hast keine Freunde mehr. Und so ging es mir. Der ist weg, der will mit mir nichts mehr zu tun haben, die grüßen mich nicht mehr, meine Gewerkschaftsfreunde oder die Freunde aus der Kommune und so weiter, die wollen mit mir nichts mehr zu tun. Ich bin ein Sektierer geworden oder religiös oder ein Fantast oder ein Spinner, was ich so alles schon war. Und ich habe gedacht, oh Gott, wie wird es mit mir weitergehen? Ich habe halt keine Menschen mehr. Alle haben sich distanziert. Aber dann hat Gott etwas getan, nachdem sich alle distanziert haben. Und ich war so mit Gott glücklich, war so froh, dass ich ihn habe. Mehr wollte ich auch gar nicht. Nach mir hat es mir auch nicht verlangt. Ich war nur mit Gott. Und dann bin ich rausgegangen am Teich zu beten. Und draußen so in der Natur am Wasser habe ich gebetet, war so glücklich in Gott, habe meinen Spaziergang gehabt, bin mit dem Auto losgefahren und irgendwo am Wald Scheiben hochgedreht und dann gebetet, bis die Scheiben beschlagen haben. Ich war glücklich. Und dann hat Gott angefangen zu wirken. Dann habe ich Freunde bekommen, neue Freunde. Freunde, die ich zum Glauben führen durfte, Menschen, die ich zum Glauben führen durfte. Und das sind dann meine Freunde dann geworden. Und dann, den ich weiter dienen konnte. Manche waren böse Freunde, aber auch christliche Freunde mit Gänsefüßchen so. Weißt du, wir sind dabei. Die haben mich enttäuscht, aber mittlerweile bin ich abgebrüht, dass mir das nicht mehr ausmacht, was diese Scheinfreunde machen. Ich weiß, es gibt echte Freunde, mit denen kannst du durch dick und dünn gehen. Mit denen kannst du durchs Feuer gehen, durch die Löwengrube gehen und die werden mit dir gehen. Bin in Nottingham in England mal im Gottesdienst gehabt bei den Farbigen und mir hat man gesagt, geh nicht hin als Weißer, das ist gefährlich und so weiter. Und ich bin hab gesagt, nee, ich werde gerade nach Nottingham gehen und gerade dort das Evangelium predigen. Und dann bin ich hingegangen und dann fangen an Eier und Tomaten zu fliegen durch die Luft. Und dann, weißt du, was dann die meine farbigen Brüder gemacht haben? Die haben sich über mich hingestürzt und mich in Schutz genommen. Und die haben das abbekommen. Meine Brüder, die mich dorthin geführt haben, und während ich predige, werden Fensterscheiben eingeschlagen. Und dann haben sie gesagt, Geschwister, wir rücken zusammen. Der Gottesdienst ging weiter. Nur weil ein Weißer bei den Farbigen gepredigt hat. Wie können sie da hingehen? Weißt du, wenn du Gott dienst, gibt es keine Rassenschranken, keine Kulturschranken. Da geht man hin. Und das Schöne habe ich erlebt, wie die Brüder mich beschützt haben. Die hätten es nicht nötig gehabt. Aber die haben mich beschützt. Die haben sich vor mir gestellt. Die haben es abbekommen. Mit ihren schwarzen Anzügen. Da war die ganze Eierbrühe, da lief runter. Und wir kamen in den Gottesdienst. Aber du siehst, das ist die Welt. Die Freunde, die stehen zu dir. Und deshalb, wenn du dann wirklich zu Gott gekommen bist und da wird Gott dir rechte Freunde bringen, die Unrechten wird er dann auf Seite schieben, die wird er beseitigen nach einer gewissen Zeit. Die wird er entfernen. Du musst nicht um diese Freunde sorgen. Weißt du, die kommen nicht mehr mit, weil es zu schnell geht alles. Die bleiben auf der Strecke. Das ist meine persönliche Erfahrung. Ich muss nicht sorgen, dass ich die abschüttle. Denen geht die Puste aus. Weißt du, du gehst mit dem Herrn, du glaubst, du machst weiter, dennoch. Und da guckst nicht mehr, ob 1000 auf der Seite und 10.000 auf der anderen Seite fallen. Du gehst deinen Weg, weil der Herr dein Schild und dein Schirm ist. Und du merkst plötzlich, du, seitdem du Gott folgst, übertriffst du dich selbst. Was hast du gemacht? Du hast gar nichts gemacht, du gehörst nur Gott. Du bist Gottes Eigentum. Und Gott sagt, ich will über dich wachen, wie über meinen Augapfel. Du tust nichts, aber Gott tut was. Und Gott übertrifft sich selbst, das ist bei dir und bei mir. Als ich anfing zu predigen als Pastor, ich habe mit nichts angefangen, eine komische Gemeinde habe ich gekriegt oder eine Predigtstelle in Stuttgart damals und in kurzer Zeit hatte ich die größte Versammlung und ja, du kriegst alles, das größte Haus, die größte Versammlung und so weiter. Ich habe nichts gemacht, aber wenn du treu Gott dienst, Gott sorgt für dich, Gott führt dich, ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Und dann sagst du, Herr, ich habe wirklich nichts verdient. Ich bin gar nicht wert deiner Segnungen, deiner Fürsorge. Ich bin gar nicht wert deiner Bewahrung. Ich bin gar nicht wert deiner Heilung und deiner, was weiß ich, was ich brauche. Fang an, dich in der Arme Gottes geborgen zu fühlen. Niemand wird dich aus seiner Hand reißen. Der Teufel wird alles versuchen, dich von Gott wegzukriegen. Lass, schmeiß alles hin. Geh fort. Aber nein, wir bleiben hier. Das war genauso, wo wir dann von der Kirche hierher umgezogen sind. Wir bleiben am Leopoldplatz. Und ich habe nicht geglaubt, dass ich das schaffe. Aber plötzlich komme ich hier vorbei, lese ich da irgendwie da Firmen und da denke ich, das Ding könnte es sein. Und plötzlich finden wir hier diese Räumlichkeiten. Und wir sind am Leopoldplatz geblieben bis jetzt. Und wir bleiben die nächsten 5 Jahre hier. Auf jeden Fall. Bis irgendwas anderes passiert. Und nach 5 Jahren kann man sich dann weitergucken. Vielleicht wachsen wir, vielleicht müssen wir aufstocken oder wie auch immer uns erweitern. Aber 5 Jahre sind wir mal sicher. So wie Abraham, wie Lazarus in Abrahams Schoß. Also wir müssen nicht jetzt sorgen, wie geht's mit uns weiter. Wenn du in Gott bist, vielleicht ist in 5 Jahren der Herr Jesus gekommen. Brauchen wir das alles gar nicht. Ich weiß, ja, vielleicht ist was passiert in 5 Jahren. Also, das ist nur Rede von mir. Also es können auch 10 Jahre sein. Aber ich sage das nochmal, 5 Jahre, das ist eine so überschaubare Zeit, eine Handvoll. Weißt du, Gott hat uns bis hierher geführt, bis hierher geleitet, bis hier geholfen. Ja, und das war wunderbar. Ist Gott nicht gut? Großer Gott, wir loben dich, Herr, wir preisen deine Stärke. Lass uns aufstehen und lass uns die Größe Gottes preisen, die Größe Gottes anbeten. Und vielleicht brauchst du den großen, gütigen Gott in deinem persönlichen Leben. Streck dich aus, so wie dieser Petrus auf dem Wasser, der sinkt schon. Du bist vielleicht auch im Sinkflug und vielleicht im Sinken im Wasser. Aber streck dich aus und sag, Herr, hilf mir, steh mir bei. Herr, sei mir gnädig. Herr, verlass mich nicht. Lass dein Angesicht über mir leuchten. O Herr, hab Erbarmen mit mir. Ich brauch dich, ich brauch dich. Ich muss dich haben, Herr Jesus. Halleluja, Vater, ich danke dir für diese Abendstunde. Ich danke, dass du jetzt gegenwärtig bist. Und ich danke dir, dass du jetzt Menschen berührst, dass du Menschen nahe trittst, dass du uns das schenkst, was wir gerade brauchen. Und zwar in der Dosierung, in der Portion, wie wir es verkraften können und wie es nötig ist, Herr Jesus. Ich danke dir, dass du die richtige Medizin für jeden Einzelnen von uns hast. Und du weißt, was wie der Einzelne behandelt werden muss und darf und kann. Herr, du übertriffst dich. Du hast dich bei mir übertroffen, bei weitem. Und ich kann sagen, ich habe es nicht verdient. Wenn ich hier zurückschaue, wo sind meine Freunde geblieben? Viele sind nicht mehr am Leben, aber ich lebe noch und ich verkündige die Werke des Herrn noch und ich predige noch vom Herrn Jesus und ich liebe den Herrn Jesus und ich diene dem Herrn Jesus noch. Es ist alles Gnade. Herr, es ist Gnade und Erbarmen und aus lauter Güte hast du mich, hast du uns bis hierher geführt und geleitet. Sag Dank deinem Gott jetzt. Wink ihm zu und sag danke Jesus für deine Treue, für deine Liebe. Ich bin gar nicht wert deine Segnungen. Ich bin gar nicht wert deine Fürsorge. Ich bin gar nicht wert, dass du so günstig und gnädig mir gegenüber bist, dass du mich trägst und führst und leidest und an mir ständig noch arbeitest. Herr, ich hab's nicht verdient. Danke dir. Danke dir. Danke dir, Herr Jesus. Halleluja, halleluja. Nimm das im Glauben und halt dich absolut an den Herrn und verlass den Herrn nicht und geh nicht da irgendwo hin noch und such nicht was anderes noch irgendwo. Du bekommst bei Jesus mehr als genug. Halleluja. Mehr als genug. Der Herr hat die Fülle für dich bereitet und er wird sich übertreffen bei dir. Wenn du ehrlich anfängst, mit Gott zu gehen, wird er sich bei dir übertreffen. Du wirst wieder erstattet, wieder hergestellt werden. Du wirst wieder Gnade bekommen, wieder der Alte sein, wie du immer schon sein wolltest. Das, was Gott in deinem Leben vorgesehen hat. Verlass dich auf den Herrn. Lass Gott an dir arbeiten. Er ist der Töpfer und du bist der Ton. Und er modelliert dich und er macht aus dir etwas. Vater, ich danke dir. Halleluja. Halleluja. Kannst du Amen sagen?
Amen.
Amen. Gott segne uns.